Im Jahr 2009, Ewigkeiten her, habe ich mit einem guten Freund ein Buch geschrieben. Das ist ein Buch, das heißt Ergreife das Leben. Und wir haben uns in diesem Buch mit einem ganz wichtigen Thema beschäftigt, nämlich Kinder, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, die haben eine spezielle Situation. Die saugen die Geschichten aus der Bibel mehr oder weniger mit der Muttermilch auf. Aber es ist trotzdem eine eigene Entscheidung, die diese Kinder treffen, wenn sie dann mit dem Herrn Jesus gehen wollen oder eben nicht. Jemand hat es einmal so richtig pointiert gesagt, Gott hat Kinder, aber keine Enkelkinder. Und in diesem Buch sind 10 Lebensberichte drinnen von Kindern, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind und von völlig rebellierend bis hin zu ganz, ganz brav, ja, sind die verschiedenen Varianten dargestellt, wie so ein Leben, wenn man in einem christlichen Elternhaus aufwächst, eben so verlaufen kann. Im zweiten Teil haben wir dann einige Artikel geschrieben, der Günther und ich, zu dieser speziellen Situation von Kindern, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind. Der Anlass für dieses Buch war ein trauriger. 2002 war das, ist ein guter Freund von mir, Günther hat ihn auch gekannt, bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Das war der Matt. Dieser Matt ist auch die erste Lebensgeschichte, die in diesem Buch drinnen ist. Der Christian, sein Bruder, hat die dann für uns aufgeschrieben. Und seine Kämpfe, seine Herausforderungen mit dieser speziellen Situation als Kind, das ist in einem christlichen Umfeld aufgewachsen ist, verarbeitet sein Bruder stellvertretend für den Matt, der damals schon beim Herrn Jesus war. Und ich möchte aus diesem Lebensbericht vom Matt, das der Christian, sein Bruder, geschrieben hat, jetzt eine kurze Passage vorlesen. Und da geht es um den Matt und das Fußballclub-Christentum. Finde ich einen großartigen Begriff. Wie viele Kinder von gläubigen Eltern war Matt mit dem Evangelium aufgewachsen. Er hatte die Botschaft gehört und seinen Glauben von den Eltern übernommen. Aber hatte er ihn wirklich ergriffen? In der Pubertät begann er trotz seiner prinzipiellen Identifikation mit der Botschaft Jesu seine Überzeugungen zu hinterfragen. Er erkannte, dass sein Glaube nicht wirklich sein Glaube war. Matts Gedanken in dieser Zeit waren für uns, seine Familie, schwer einzuordnen. Ich möchte versuchen, sein Ringen um Klarheit mit einer Illustration zu veranschaulichen. Die meisten Burschen aus unserer Nachbarschaft gehörten zu einem Fußballverein. Nehmen wir einmal an, unser Vater wäre in seiner Jugendzeit Mittelstürmer gewesen. Und jetzt würde er die U12-Mannschaft trainieren. In so einem familiären Umfeld hätten wir am Sonntag nicht die christliche Gemeinde, sondern den Fußballplatz besucht. Statt des Tisch- und Abendgebets wären Fußballspiele analysiert worden. Unsere Vorbilder hätten nicht Daniel, Paulus, Hudson Taylor oder Jim Elliot, sondern Beckham, Ronaldinho und Ronaldo geheißen. Und das kann man natürlich austauschen auf die heutigen Namen. Das ist eben schon ein paar Jahre her, wo das geschrieben worden ist. Wir wären dreimal pro Woche zum Training gegangen, um eines Tages den größten Traum unseres Vaters wahr werden zu lassen. Seine Buben in Sturm und Mittelfeld. Von der Boxershort bis zur Kinderzimmertapete wäre ein durchgehendes Motiv auszumachen gewesen. Fußbälle. Am Kühlschrank würde ein Spielbank kleben und von der Toilettentür würden jeden Monat eine andere Fußballmannschaft lachen. Dennoch, das alles hätte nicht genügt, um uns in die Kampfmannschaft zu bringen. Irgendwann hätten wir den Traum unseres Vaters zu unserem eigenen machen müssen. Nur so wären wir Fußballer mit Leib und Seele geworden. Nur so wären wir bereit gewesen, alles für unsere Fußballkarriere zu geben, das harte Training zu ertragen, äußerst diszipliniert auf vieles zu verzichten. Nur allzu oft konnte ich in unserer Nachbarschaft mitverfolgen, wie 14-Jährige mit dem Vereinsfußball aufhörten. Und meistens zerbrach dabei auch der Traum eines ehrgeizigen Vaters. Zwei Kernfragen plagten Matt. Ist der Traum meines Vaters oder anders ausgedrückt der Glaube meiner Eltern bereits mein eigener geworden? Und ist unsere christliche Welt mehr als eine Fußballwelt? Ist das, was wir als Christentum leben, einfach ein Hobby, austauschbar? So wie jemand gerne Fußball spielt, gehen wir am Sonntag in die Heilsarmee. Wir haben nicht einen christlichen Kalender, vielleicht irgendwo hängen, oder ein Programm von der Heilsarmee, sondern eben irgendwelche Terminkalender fürs Fußballspielen. Ihr merkt, die Frage stellt sich, was ist eigentlich der Kern des Christentums? Und wie kann dieses Christentum, wenn es echt ist, als Staffelholz weitergegeben werden über eine Generation? Und um diese Frage, die den Matt damals so geplagt hat, dieser Frage möchten wir jetzt gemeinsam nachgehen und möchten in der Bibel selber versuchen, eine Antwort zu finden. Weil das Problem des Generationenwechsels ist ja nichts Neues im Reich Gottes. Das hat es im Alten Testament beim Volk Israel gegeben, das hat es in der Gemeinde gegeben, im Neuen Testament. Es wird an vielen Stellen wird dieses Thema behandelt und wir möchten jetzt hören, was insbesondere im Alten Testament über den Generationenwechsel im Volk Gottes gesagt wird. Und ich möchte dazu ins Buch der Richter gehen. Und damit wir das ein bisschen einordnen können, habe ich da aus einem Religionsbuch eine Zeittafel, die ich jetzt projiziere, wo man das ein bisschen sehen kann. Wenn wir am Anfang vom Alten Testament die Schöpfung sehen, haben wir dann Adam und Eva, den Sündenfall, und dann haben wir die Arche Noah, die Sintflut. Dann kommt es zum Turmbau von Babel, wo die verschiedenen Patriarchen dann folgen mit Abraham, Isaak und Jakob. Und daraus entstehen dann die 12 Stämme Israels. Ihr kennt die Geschichte, wo Jakob dann oder Josef, der Sohn von Jakob, nach Ägypten kommt und dann die ganze Familie inklusive Jakob nachkommen. Und da passiert es dann, dass sie nach der Reise in Ägypten diese Sklaverei in Ägypten haben. Und am Ende dieser Zeit gibt es dann den Mose, der von Gott in weiterer Folge dann berufen wird, damit er das Volk Israel dann aus Ägypten herausführt. Da gibt es dann den sogenannten Exodus, ja, nach diesen 10 Plagen. Und dann ist diese Gesetzgebung am Berg Sinai, wo die 10 Gebote dann gegeben werden. Und dann sehen wir hier, dass diese lange Reise ins verheißene Land durch die Wüste stattfindet. Und schlussendlich wird dieses Land dann in Besitz genommen unter Josua. Und es kommt zur Gründung von Israel. Und da gibt es dann eine Zeit der Richter, heißt es. Da gibt es eine Reihe von verschiedenen Richtern. Die Deborah, habe ich gehört, habt ihr vor kurzem behandelt. Und der letzte dieser Richter war der Samuel. Und der war dann auch der, der in weiterer Folge dann den ersten König von dem Volk Israel eingesetzt hat, den Saul. In weiterer Folge ist dann David gekommen und Salomon. Dann ist dieses Reich aufgeteilt worden und es hat dann eine Gefangenschaft gegeben in Babylon und zum Schluss hat es dann die Rückkehr aus dem Exil gegeben, aus dieser Gefangenschaft in Babylon und der Tempel ist wieder aufgebaut worden. Und dann war eine gewisse Zeit lang still, 400 Jahre ungefähr, und danach ist dann das Neue Testament mit der Geburt von Jesus Christus, wo das dann entsprechend aufgezeichnet wird. Also ein kurzer Gang durch das Alte Testament und wir sind jetzt in der Zeit der Richter, also nach der Wanderschaft durch die Wüste. Josua hat diese Landnahme begleitet und jetzt sind wir in dieser Zeit der Richter, wo folgender Text, den wir uns jetzt gemeinsam anschauen, stattfindet. Das Buch der Richter ist wie eine Abwärtsspirale aufgebaut. Da gibt es verschiedene Richter, die sind hier namentlich genannt, ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber jedes Mal, wenn Gott einen Richter einsetzt, passiert es, weil Israel gegen Gott rebelliert. Gott zürnt, Israel wird von fremden Nationen bedrängt. Israel bereut es, Gott erweckt einen Richter und der befreit sie, es herrscht Frieden, der Richter stirbt und das Ganze beginnt wieder von vorn. Ja, und das ist wie eine Abwärtsspirale, die sich die ganze Zeit wiederholt. Und eigentlich wird es immer schlimmer. Das Volk Gottes lernt nichts davon. Und wir sind jetzt am Anfang in Kapitel 2 vom Buch Richter. Und da werden wir uns jetzt einen Text gemeinsam anschauen. Und Josua entließ das Volk und die Söhne Israel gingen hin, jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die nach Josua noch länger lebten, die das ganze große Werk des Herrn gesehen hatten, das er für Israel getan hatte. Ihr müsst euch das jetzt so vorstellen. Das ist ein Volk, wir wissen nicht genau, wie viel das waren, aber das werden wahrscheinlich mehrere hunderttausend gewesen sein, die da ausgezogen sind. Und die sind durch die Wüste gezogen. Die haben tagtäglich Brot eingesammelt. Die mussten nicht säen, die mussten nicht ernten, die mussten nicht mahlen, die mussten nicht dreschen. Das Brot ist einfach herumgelegen. Tagtäglich haben sie dieses Manna genommen und wurden satt. Zusätzlich hat es noch Wachteln gegeben. Die haben nicht gehungert. Ein ganzes großes Volk. Die wurden geführt von einer Feuersäule oder einer Rauchwolke. Die haben das gesehen. Gelegentlich haben sie Durst gehabt und dann hat der Mose Wasser besorgt, indem er einen Felsen geschlagen hat. Die Ältesten von ihnen, die noch aus Ägypten ausgezogen sind, die haben miterlebt, wie Gott sie durch das Schilfmeer trockenen Fußes hindurch begleitet hat oder geleitet hat. Mehrere Anfeindungen, sei es jetzt ganz am Anfang von den Ägyptern, aber dann auch auf dem Weg, da hat Gott das Volk Israel bewahrt und hat geschaut, dass niemand zu Schaden kommt. Unglaubliches hat das Volk Israel mit Gott erlebt. Dieses ganze große Werk haben diese Ältesten inklusive dem Josua gesehen, haben das erlebt. Die haben wahrscheinlich auch am Abend zu Hause diese Erlebnisse mit ihren Kindern geteilt, haben erzählt, wie das alles gewesen sein muss, wenn sie da durch die Wüste gegangen sind. Das war wirklich eine unglaubliche Zeit, die das Volk Israel da erlebt hat. Dann starb Josua, der Sohn des Nun, der Knecht des Herrn, 110 Jahre alt und sie begruben ihn und auch jene ganze Generation. Und eine andere Generation kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Es passiert jetzt genau dieser Generationenwechsel. Es ist eine Generation, die jetzt erwachsen wird im Volk Israel, die diese ganzen Erlebnisse in der Wüste nicht gemacht hat, die das nur vom Hörensagen von ihren Eltern gehört haben und die jetzt den Herrn nicht mehr kannten, die Gott nicht so erlebt haben wie ihre Eltern. Und die Frage stellt sich jetzt, was passiert mit diesem Volk, mit dem Volk Israel, das in dieser Situation ist? Da taten die Söhne Israel, was böse war in den Augen des Herrn und dienten den Baalim. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und liefen anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die rings um sie her lebten. Und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn zum Zorn. So verließen sie den Herrn und dienten dem Baal und den Astaroth. Das klingt für uns jetzt sehr abstrakt. Baal, Astaroth. Dieses Volk hat Alternativangebote gehabt in der Umgebung, wo sie gelebt haben, zu dem Glauben ihrer Eltern, ihrer Vorväter. Und diese Alternativangebote, Baal und Astaroth, waren für das Volk Israel, das eben keine Erlebnisse mit Gott mehr gehabt hat, interessanter. Wenn man nachschaut, wie Baal und Astaroth ausgeschaut haben, so gibt es im British Museum verschiedene Abbildungen, so hat es ausgeschaut. Und das, da denken wir uns jetzt, ja, was ist das, wie kann man sich solchen Götzen zu Füßen werfen? Das ist doch irgendwie absurd. Und unsere Vorstellungen sind vielleicht, ja, wir würden das nie machen. Aber was interessant ist, ist nicht, wie das ausschaut, sondern welche Konzepte da dahinter stehen. Das Konzept von Baal ist im Wesentlichen Geld. Geld und Macht. Und das ist ein Konzept, das auch heute noch unglaublich attraktiv ist. Und viele Leute ziehen, nachdem sie vielleicht in einem christlichen Elternhaus oder christlichen Umfeld aufgewachsen sind, vielleicht nicht den Baal in Betracht, aber Geld und Macht, das ist schon interessant. Astaroth ist Sex. Liebe und Sex. Und auch das ist ein Konzept, das durchaus als Alternative von manchen in Betracht gezogen wird. Wie können wir verhindern, dass heute der Generationswechsel oder die Staffelholzübergabe im Reich Gottes ähnlich endet wie damals? Dass das Volk Israel keine Erlebnisse mehr mit Gott hatte und die Konsequenz war, dass sie Geld und Sex attraktiver fanden als wie ihren Gott, den sie von ihren Eltern, von ihren Vorvätern gelernt haben. Wenn es um Anbetung geht, um Götzendienst, das haben wir jetzt gerade gesehen, dass das Volk Israel das gemacht hat, dann ist es etwas, was auch wieder sehr abstrakt ist. Aber eigentlich ist es so, dass Anbetung etwas ist, was wir alle machen. Und Martin Buber, das ist ein jüdischer Gelehrter, der eine großartige Übersetzung des Alten Testaments gemacht hat. Der hat versucht, nennt es Verdeutschung der Heiligen Schrift. Er hat versucht, das Poetische und diese dichterische Feinheit der hebräischen Sprache in das Deutsche herüberzuretten. Und er, ihr kennt es vielleicht als Beispiel, ganz am Anfang von der Bibel steht, dass die Erde wirr und leer war. Ja, oder wirr und leer. Und aus dem Hebräischen wissen wir, dass das heißt eigentlich Tohu wa Bohu. Ja, daher kommt dieser Begriff. Aber er übersetzt es, um dieses Tohu wa Bohu, dieses Wortspiel da herüber zu retten, übersetzt er diese Stelle Irrsal und Wirrsal. Ja, also nur um ein Beispiel zu bringen. Und was mir so gefällt an Martin Buber, er schreibt nicht von Götzen oder Abgöttern oder so irgendetwas, sondern er übersetzt das Wort Götze als Gottnichtse, die Nichtgötter. Ja? Und wenn wir Gott nicht anbeten, dann beten wir irgendetwas anderes an, das eben nicht Gott ist, ein Gottnichts. Ein unbekannter Mensch hat dieses Zitat einmal gesagt, wer nicht Gott anbetet, neigt dazu, sich selbst anzubeten. Auch das kann Götzendienst sein im übertragenen Sinn, dass man quasi zur Nabelschau tendiert und dass man nur auf sich selber fokussiert ist und nicht Gott anbetet. Und Martin Luther hat einmal gesagt, Sünde ist, wenn man Gott nicht Gott sein lässt. Wenn man nicht akzeptiert, dass Gott der ist, der eben sein möchte oder sein oder eben ist, sondern wenn man sich selbst zu seinem eigenen Gott macht. Und dann gibt es in der Bibel die wohl bekannte oder eine der bekanntesten Geschichten, das goldene Kalb, wo das Volk Israel sich unmittelbar, nachdem sie aus dem Sklavenhaus Ägypten gerettet wurden, ein goldenes Kalb sich gemacht haben und dann dieses angebetet haben und sich einen Gott gemacht haben. Und dieses goldene Kalb, das ist etwas, was auch wieder so abstrakt für uns ist, aber diese alttestamentlichen Geschichten, ähnlich wie wir das jetzt gerade gesehen haben im Buch Richter, die haben oft, wenn man darüber nachdenkt, eine ganz tiefe Bedeutung, die mitten in unsere Zeit sprechen. Und ich habe das einmal bei einer anderen Predigt schon gebracht, aber ich möchte das heute wiederholen, weil es gut dazu passt. Es war so, dass beim Auszug aus Ägypten diese 10 Plagen stattgefunden haben und nach der 10. Plage, da war der Pharao unter Anführungszeichen weich gekocht und hat das Volk dann ziehen lassen. Und die Ägypter waren schlussendlich so froh, dass die Plagen zu Ende sind und dass das Volk jetzt endlich zieht, sodass sie zusätzlich zu der Errettung aus dem Sklavenhaus Ägypten noch Beigaben der Errettung bekommen haben, nämlich Gold und Silber von den Ägyptern. Und diese Beigaben der Errettung, also sie sind errettet worden aus der Sklaverei und zusätzlich haben sie noch dieses Gold bekommen, haben die Israeliten dann verwendet, um dieses goldene Kalb zu machen. Und vor dem haben sie sich dann niedergelegt und haben es angebetet und gesagt, du hast uns aus dem Land Ägypten herausgeführt. Und wenn wir das jetzt ein bisschen mehr noch ventilieren und ein bisschen tiefer darüber nachdenken, so ist es etwas, was wir mitunter auch heute kennen. Es gibt auch zu unserer Errettung Beigaben der Errettung. Sachen, die jetzt nicht die Errettung direkt sind, sondern Zusätze, die wir durch die Errettung durch Jesus Christus eben bekommen. Und ist es nicht auch manchmal so, dass wir in der Versuchung sind, diese Beigaben der Errettung zu vergöttern und zum eigentlichen Gott zu machen? Der Jürgen Habermas hat es einmal ganz toll auf den Punkt gebracht. Er ist heuer gestorben, einer der bekanntesten Philosophen unserer Zeit. Und er hat gesagt, das Christentum ist für das normative Selbstverständnis der Moderne nicht nur eine Vorläufergestalt oder ein Katalysator gewesen. Der egalitäre Universalismus, aus dem die Ideen von Freiheit und solidarischem Zusammenleben, von autonomer Lebensführung und Emanzipation, von individueller Gewissensmoral, Menschenrechten und Demokratie entsprungen sind, ist unmittelbar ein Erbe der jüdischen Gerechtigkeits- und der christlichen Liebesethik. In der Substanz unverändert ist dieses Erbe immer wieder kritisch angeeignet und neu interpretiert worden. Dazu gibt es bis heute keine Alternative. Auch angesichts der aktuellen Herausforderungen einer postnationalen Konstellation zehren wir nach wie vor von dieser Substanz. Alles andere ist postmodernes Gerede. Im Westen sind Demokratie, Menschenrechte, Emanzipation, autonome Lebensführung heute zu einem Standard geworden. Etwas, was wir uns nicht mehr anders vorstellen können. Aber sie stammen aus der jüdischen Gerechtigkeits- und christlichen Liebesethik ab. Und wir tendieren heute im Westen auch dazu, die Früchte der Errettung oder die Beigaben der Errettung zu vergöttern und den eigentlichen Geber dieser guten Gaben auf die Seite zu schieben. Das ist Götzendienst. Und dann ist es vielleicht nicht mehr so, dass wir denken, ja, das, was das Volk Israel gemacht haben, dass sie die alternativen Angebote, die es halt so gibt, da angenommen haben und mit dem Gott ihrer Väter nichts mehr zu tun haben wollten, das kann uns nicht passieren. Es passiert heute genau gleich. Es ist nur ein bisschen abstrakt und ein bisschen anders gemacht worden. Jetzt stellt sich die Frage, was können wir tun, damit das nicht passiert, dass nicht das alternative Angebot interessanter ist, als wie das Angebot, das Gott uns macht. In Johannes 7 lesen wir da eine großartige Antwort, die Jesus selbst gibt. Er sagt, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, seinen Willen, das ist nämlich der, der ihn gesandt hat, also Gottes Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert gesagt. Was Jesus hier sagt ist, probier es aus. Probier es aus. Und wenn du es ausprobierst, dann wirst du sehen, dass ich die Wahrheit spreche und dass ich aus Gott bin oder ich selbst Gott bin. Das ist die Aufforderung, die wir auch unserer nächsten Generation sagen können. Probier es aus. Die Wahrheit wird sich als Wahrheit erweisen, wenn man sie überprüft. Das ist jetzt ein Zitat aus dem Koran. Da steht in der Sure 4, und weil sie, die Leute der Schrift, so werden Christen und Juden im Koran bezeichnet, sagten, wir haben Christus Jesus, den Sohn der Maria und Gesandten Allahs getötet. Aber sie haben ihn in Wirklichkeit nicht getötet und auch nicht gekreuzigt. Vielmehr erschien ihnen ein anderer ähnlich, so dass sie ihn mit Jesus verwechselten und töteten. Und diejenigen, die über ihn uneins sind, sind im Zweifel über ihn. Sie haben kein Wissen über ihn, gehen vielmehr Vermutungen nach. Und sie haben ihn nicht mit Gewissheit getötet. Nein, Allah hat ihn zu sich in den Himmel erhoben. Allah ist mächtig und weise. Was hier steht ist, was die Moslems auch heute noch glauben. Jesus Christus war ein Gesandter Allahs, war der Sohn der Maria, aber er ist nie getötet worden. Sondern man hat den Leichnam oder den noch lebenden Christus eigentlich, hat man verwechselt, ohne dass die, die ihn gekreuzigt haben, es gemerkt haben. Und Jesus ist dann in den Himmel erhoben worden, ohne dass er selber gestorben ist. Das ist das, was im Koran steht. Und was ich damit sagen möchte, ist, überprüfe die Dinge. Es kann nicht alles gleich wahr sein. Jesus ist entweder gestorben oder er ist nicht gestorben. Er ist entweder auferstanden oder er ist nicht auferstanden. Es gibt Dinge, die sich ausschließen, die sind logisch nicht gleichzeitig wahr, können logisch nicht gleichzeitig wahr sein. Und so ist es genau das, was wir hier sehen. Überprüfe es und wenn du draufkommst, dass es ein Blödsinn ist, dann wirf es weg. Wenn du draufkommst, es ist die Wahrheit, dann wirst du sehen, dass Jesus tatsächlich das sagt, was er behauptet. Und dass er ewiges Leben und Leben in Fülle und Überfluss gibt. Kann man seine Meinung ändern? Ja, natürlich. Die Meinung, die wir in Bezug auf den Glauben an Jesus Christus haben, ist ein dynamischer Prozess. Wir wachsen im Glauben und mein Glaube ist heute ein völlig anderer wie vor 20 Jahren, weil ich Erlebnisse, Erfahrungen mit Gott gemacht habe. Gebetserhörungen. Ich weiß heute viel mehr aus der Schrift wie vor 20 Jahren. Es ist ein dynamischer Prozess. Und es kann aber auch sein, dass sich irgendwann einmal meine Meinung ändert, weil ich auf etwas draufkomme, was nicht stimmig ist. Und bei einer Diskussion, die ist auf YouTube zu sehen zwischen dem atheistischen Philosophen Michael Shermer und John Lennox, einem Mathematiker aus Oxford, der gläubig ist, über die Frage Atheismus und existiert Gott überhaupt, hat der Diskussionsleiter beide hintereinander gefragt, was müsste passieren, dass sie ihre Meinung ändern. Dass der Shermer, der ein Atheist ist, zum Theisten wird und der Lennox, der an Gott glaubt, zum Atheisten wird. Lustig wollte der Michael Shermer sein und er hat gesagt, ein Konto in der Schweiz mit 10 Millionen Dollar drauf. Dann würde er seine Meinung ändern. Das ist, alle haben gelacht und es war lustig. Was hat der John Lennox gesagt? Der John Lennox hat gesagt, glaubwürdige Evidenz, dass Jesus Christus nicht auferstanden ist. Dann würde er seinen Glauben ablegen. Der christliche Glaube ist nicht einfach ein Glaube, der blind ist und dann nimmt man den an. Sondern es ist etwas, was überprüfbar ist. Und was wächst, was dynamisch ist. Und das ist etwas, was wir unserer neuen Generation mitgeben können. Ja, Paulus selbst sagt es einmal im Thessalonicher Brief, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Es ist nicht etwas, was man einfach wie eine Gans, die eine Gänsestopfleber gemacht wird, einfach runterstopft und dann kann man gar nicht anders als es verdauen, sondern wir sollen es prüfen. Wir sollen es prüfen und das Gute festhalten. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 17 von den Juden, die in Beröa sich bekehrt haben, die ersten Christen in Beröa waren. Da lesen wir, diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielte. Der Paulus hat gepredigt aus dem Alten Testament. Die Juden haben sich bekehrt und sie wurden als edel bezeichnet, weil sie nicht einfach alles geglaubt haben, sondern weil sie es hinterfragt haben. Und dieses Hinterfragen ist etwas, was wir unbedingt beim Generationswechsel brauchen. Dass wir unserer nächsten Generation helfen und sie ermutigen, die Dinge kritisch zu hinterfragen und das Gute festzuhalten. Weil die Wahrheit hält etwas aus. Dieser amerikanische Arzt und Schriftsteller Oliver Wendell Holmes hat einmal gesagt, die Wahrheit hält etwas aus. Sie platzt nicht wie eine Seifenblase bei der leisesten Berührung. Auch wenn du sie den ganzen Tag wie einen Fußball herumtrittst, ist sie am Abend immer noch rund und voll. Jesus behauptet, die Wahrheit zu sein. Und die Wahrheit hält etwas aus. Prüf sie. Und wenn sie geprüft ist, halte sie fest, wenn sie wahr ist. Dieses Beispiel hat mir unglaublich geholfen in der Auseinandersetzung, in meiner eigenen Reise hin zum Glauben. Ich bin auch in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und ich wurde auch mit der Frage, so wie der Matt, konfrontiert, ist der Glaube meiner Eltern, so vorbildlich die waren und so sehr ich sie schätze und so sehr ich gelernt habe von ihnen, ist es doch irgendwann die Frage gewesen, was ist eigentlich mein Glaube? Und glaube ich das, was meine Eltern auch glauben? Und da hat mir diese Geschichte aus den Chroniken von Narnia unglaublich geholfen, wo die Lucy als erstes durch diesen Wandschrank in das Land Narnia hineingeht, einige Abenteuer erlebt, wieder zurückkommt und dann ihren Geschwistern von Narnia erzählt. Und die denken sie, die ist verrückt. Die erzählt da, ich bin jetzt in den Wandschrank gegangen und dann habe ich da Faune gesehen und ein neues Land und alles Mögliche. Und ihre Geschwister denken sich, was ist los mit der Lucy? Und dann reden sie mit diesem alten Professor und fragen ihn um Rat. Und der hilft ihnen dann, weil er sagt, wie ist denn das mit der Lucy? Lügt die Lucy sonst? Habt ihr sie schon oft dabei ertappt, dass sie euch irgendwelche Lügenmärchen erzählt? Dann müssen die Geschwister sagen, nein, die Lucy, die lügt nicht sonst. Die ist eigentlich vertrauenswürdig. Dann sagt der Professor, habt ihr den Eindruck, dass die Lucy verrückt ist? Dann sagen die, nein, die Lucy ist nicht verrückt. Die ist ein ganz normales Mädchen, die hat absolut keine Hinweise, dass da irgendeine Verrücktheit da ist. Dann sagt der Professor, dann muss sie die Wahrheit sagen. Diese drei Möglichkeiten gibt's. Entweder sie ist verrückt oder sie lügt oder sie spricht die Wahrheit. Und dann glauben sie ihr und gehen gemeinsam durch diesen Wandschrank und erleben in 5 Büchern aufgeschrieben ganz viele Abenteuer im Buch Narnia. Und das ist die Kinderversion von einem Argument, das der C.S. Lewis Jahre vorher schon einmal geschrieben hat. Und das ist hier. Jesus ist entweder ein Spinner, ein Lügner oder er sagt die Wahrheit. Und das ist das Zitat. Ein Mann, der als bloßer Mensch die Aussagen von Jesus macht, wäre kein großer moralischer Lehrer. Er wäre entweder verrückt, ungefähr so wie ein Mann, der sagt, er ist ein Spiegelei, oder er wäre der Teufel persönlich. Du kannst dich entscheiden, entweder war und ist dieser Mann der Sohn Gottes, oder er ist verrückt oder schlimmer. Man kann ihn als Narr einsperren, man kann ihn anspucken und ihn als Dämon töten, oder man kann zu seinen Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber kommen Sie mir nicht mit diesem moralischen und moralisierenden Quatsch, er sei ein großer menschlicher Lehrer. Diese Option hatte er uns nicht offen gelassen. Das wollte er nie. Wenn du dich in der neuen Generation auf die Suche machst und hinterfragst, ob der Glaube der letzten Generation wahr ist, dann ist Jesus Christus entweder der Sohn Gottes, oder er lügt, oder er ist verrückt und spinnt. Diese drei Optionen gibt's. Ein weiterer Aspekt ist, anhand von einer Geschichte aus dem Johannesevangelium zu illustrieren. Da haben wir die Geschichte, wo der Herr Jesus bei der Hochzeit zu Kana Wasser zu Wein macht. Und dann bringt er das dem Speisemeister und er kostet den Wein und er kann es gar nicht glauben, dass Jesus jetzt Wasser zu Wein gemacht hat. Aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Sie waren dabei, sie haben es erlebt, sie haben es selber angeschaut. Es war nicht ein Glaubensakt, ja, das ist jetzt ein toller Wein, der war einmal Wasser. Sondern sie waren dabei, sie haben es gesehen und sie wussten es. Wenn du dich, so wie vorher gesagt, auf Jesus einlässt, dann wirst du Erlebnisse mit Gott haben. Und diese Erlebnisse, die machen aus einem Glauben, der vielleicht so ein bisschen in der Luft schwebt, was ganz was Handfestes und was Greifbares, weil es eben etwas ist, was man erlebt und selber angeschaut hat. So wie die Diener bei der Hochzeit zu Kana. Und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, Erlebnisse mit Gott zu haben, so wie das Volk Israel, da in Richter 2 beschrieben, durch die Wüste gegangen ist und die großen Taten Gottes erlebt hat. Aber die nächste Generation hat diese Taten nicht gesehen und hat keine Ahnung gehabt, zu was Gott eigentlich fähig ist, weil sie keine Erlebnisse mit Gott hatten. Wenn man sich aber darauf einlässt, dann wird man so wie die Diener es einfach wissen, weil sie es gesehen haben. Und jetzt möchte ich als letzten Aspekt noch etwas sagen, nachdem dass ich jetzt einiges gesagt habe über die folgende Generation, möchte ich jetzt noch etwas sagen über die aktuelle oder ältere Generation. Und das war, entnehme ich meinen Erinnerungen an einen Vortrag über Kindererziehung. Das war ganz eine lustige Begebenheit. Das war während einer Gemeindefreizeit. Ich war damals 15 Jahre alt und da war ein Schweizer, der ist inzwischen schon viele Jahre beim Herrn Jesus verstorben, war der Redner, der Fritz Pfister hat der geheißen, und der hat einen Vortrag für die Eltern gemacht über Kindererziehung. Und ich habe mir gedacht, bin ganz schlau, ich setze mich da hinten rein und horch zu, damit ich die Tipps, die meine Eltern bekommen, dann selber höre und gleich dann das richtige Gegenrezept entwickeln kann. Das war meine Überlegung. Aber ich habe aus diesem Vortrag, das ist jetzt 30 Jahre her, ganz viel eigentlich für mein Leben mitgenommen. Was er gesagt hat, waren unglaublich tiefe Gedanken über Kindererziehung, und das gilt natürlich nicht nur jetzt für Eltern und Kinder, sondern es geht auch um den Generationswechsel in einer Gemeinde oder eine Paulus-Timotheus-Beziehung oder ähnliches im Reich Gottes. Er hat gesagt, Gott hat keine Enkelkinder. Das bedeutet, Gott hat Kinder, die er als seine Kinder liebt, und wenn jemand eine Entscheidung für Gott trifft, dann darf er sich Kind Gottes nennen. Aber es gibt keine Vererbbarkeit von dem. Es gibt keine Enkelkinder im Reich Gottes. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass jede neue Generation eine Entscheidung für Gott selber treffen muss. Dann hat er gesagt, man soll die Kinder vor Gott öfter erwähnen als Gott vor den Kindern. Das ist ein unglaublich tiefer Satz. Man soll die Kinder vor Gott öfter erwähnen als Gott vor den Kindern. Predige deine Kinder nicht voll mit Gott, sondern lebe und bete für sie. Liebe kennt keinen Zwang. Im Reich Gottes, da geht es um Liebe, es ist eine Liebesbeziehung. Und man kann niemanden in eine Liebesbeziehung zwingen. Das schließt sich kategorisch aus. Und dann hat er gesagt, das Wichtigste, was du als Vater für deine Kinder tun kannst, lass deine Kinder nie daran zweifeln, dass du ihre Mutter liebst. Und natürlich gilt das Gleiche in umgekehrter Form für die Mütter. Mir ist bewusst, dass das von einer idealen Familie ausgeht, und es ist leider nicht jeder gesegnet, in einer intakten, funktionierenden Familie hineingeboren zu werden. Aber trotzdem möchte ich diese Gedanken von Fritz Pfister projizieren, um etwas zu zeigen, was, glaube ich, ganz wichtig ist, was wir tatsächlich tun können als nächste Generation oder für die nächste Generation. Was hier wichtig ist, ist auch, wenn es um die Staffelholzübergabe in einer Gemeinde geht, lass die nächste Generation in einer Gemeinde niemals Zweifel aufkommen, wie gut die Beziehung innerhalb der intakten Gemeinde ist, wie liebevoll der Umgang miteinander ist. Und auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich nichts Zerstörenderes, als wie wenn Zwist und Zank und Streit in einer Gemeinde sind. Das ist so abtörnend für die nächste Generation, wie es nur sein kann. Und jetzt möchte ich zum Schluss noch einige Fragen stellen und euch auffordern, dass ihr die vielleicht abfotografiert oder mitnehmt, damit ihr zu Hause darüber nachdenken könnt. Wann hast du das letzte Mal etwas mit Gott erlebt? Ich denke, diese Erlebnisse mit Gott, die das Volk Israel in der Wüste gehabt hat, waren das Entscheidende, dass sie mit Gott weitergegangen sind. Und das Entscheidende, warum die nächste Generation so eine Identitätskrise gehabt haben und dann lieber Geld und Sex und den Alternativangeboten nachgegangen ist, war, dass sie eben nichts mit Gott erlebt haben. Wann hast du das letzte Mal etwas mit Gott erlebt? Hast du diese Erlebnisse mit deinen Kindern, mit deinem Umfeld geteilt? Dass sie das, so wie ich mir das vielleicht vorstelle und wie ich erwähnt habe, am Feuer sitzend, haben die Eltern, die aus Ägypten ausgezogen sind, diese ganzen Abenteuer, was sie erlebt haben mit Gott, ihren Kindern erzählt. Und die sind begeistert gewesen von dem, was sie erlebt haben. Und deshalb ist die Frage, wann hast du das letzte Mal was erlebt? Und wenn du denkst, das ist schon lange her, wann wird das nächste Mal sein, dass du etwas mit Gott erleben wirst? Die zweite Frage, wenn du das Leben, also Christus, noch nicht ergriffen hast, was hindert dich daran, es auszuprobieren, beziehungsweise zu prüfen? Und die zwei Bibelstellen haben wir dazu gelesen. Und die dritte Frage, wenn du das Leben schon ergriffen hast, ist dein Christsein mehr als ein Hobby? Oder lebst du ein Fußballclub-Christentum? Das, was der Matt sich überlegt hat und was ihn in diesem Buch so beschäftigt hat, ist das, was ich jetzt eigentlich leben möchte, ist es mehr als wie nur ein Hobby? Ist es mehr als wie ein austauschbarer Lebensentwurf? Ist da mehr Substanz dahinter? Und wenn man das bejahen kann, wenn man zur Erkenntnis kommt, ja, mein Leben ist eigentlich so ein Fußballclub-Christentum, was kannst du tun, dass sich das ändert? Punkt 1, mit Gott Dinge erleben. Und dann bekommt es Substanz und dann kann auch die Staffelholzübergabe von den Generationen im Volk Gottes, sei es innerhalb einer Familie, aber auch innerhalb einer Gemeinde, funktionieren. Ich möchte zum Schluss noch beten. Herr Jesus, wir sind so dankbar für dein Wort, dass es für so viele Fragen, die uns unter den Nägeln brennen, so passende Antworten bereithält. Und so wie es im Volk Gottes, im Volk Israel, das Problem des Generationswechsels gegeben hat und auch im Neuen Testament, in den ersten Gemeinden sehen wir dieses Problem, so gibt es das auch bei uns, in unseren Familien, in unseren Gemeinden, in unserer Gemeinde. Und wir danken dir für diese Illustration im Buch der Richter, wo wir so plastisch sehen, wie zentral es ist, dass wir mit dir unterwegs sind. Dass wir Dinge mit dir erleben, dass wir uns nah bei dir halten und dass wir immer wieder prüfen und dass unser Glaube mehr und mehr wächst und mehr Substanz bekommt. Wir möchten dich bitten, Herr Jesus, dass du uns hilfst, dass wir aufgefordert und aufgerüttelt durch diese Überlegungen heimgehen und dass wir uns Gedanken machen, wie wir unser Leben, wenn es so ein Fußballclub Christentum ist, auf eine neue Ebene bringen. Dass wir, wenn wir dich noch nicht kennen, dass wir dir die Chance geben und es ausprobieren und prüfen. Und Herr Jesus, wir sehnen uns danach, dass wir Dinge mit dir erleben, dass wir mit dir unterwegs sind und Erlebnisse mit dem großen Gott haben, der so viel für uns bereithält und der sein Leben nicht verschont hat, damit wir Leben in Überfluss haben. Wir danken dir dafür. Amen.